Ja, wir haben heute Morgen das Thema Taufe. Und ich möchte gerade anfangen kurz mit meiner Geschichte zur Taufe. Ich bin geboren worden in einer Familie, die gläubig ist. Mein Vater und meine Mutter waren gläubig in der reformierten Kirche. Und sie haben mich als Säugling, also ich kann mir das sagen lassen, ich weiß es ja nicht mehr genau, getauft. Und die Säuglingstaufe, wenn man dem sagen will, das war der Ausdruck von ihrem Glauben. Sie haben ganz bewusst Gott versprochen, ihre Kinder christlich zu erziehen mit dem. Und das haben sie auch gemacht. Als ich dann im Konfunterricht war, ich weiss gar nicht warum, ich kann mich nur noch erinnern, war für mich die Taufe auch eine Frage. Und dann habe ich unseren Pfarrer gefragt, wieso dass man eigentlich Kind tauft, weil in der Bibel ist es doch anders, habe ich ihm gesagt. Und ich war da aber noch nicht geistlich neugeboren, aber ich habe einfach so viel, wenn ich mit dem Neuen Testament mitbekommen habe, ich den Eindruck, das ist eben anders. Das sind immer die Leute, die sich für Jesus entschieden haben, die sind getauft worden. Und dann hat der Pfarrer gesagt, Taufe ist der Ausdruck von dem, dass Gott jemanden annimmt, der gar nichts leisten kann und gar nichts bringen kann. Ein Säugling. Und das ist dann, das habe ich mir so entgegengenommen. Ich bin dann nicht viel später, nach meiner Konfirmation, ein paar Monate später zum Glauben gekommen, in einem christlichen Jugendlager, auf eine ganz eindrückliche Art und Weise. Und dann ist die Taufe für mich wieder ein Thema geworden. Meine Eltern haben dann ein bisschen Mühe gehabt damit, und darum habe ich ein bisschen gewartet und ich habe mich dann mit 18 in der damaligen Gemeinde, wo ich dann gegangen bin, die Freie Evangelische Gemeinde, und dort habe ich mich dann taufen lassen. In dem Sinn, was Taufe anbelangt, bin ich mit allen Wasser gewaschen. So. Genau. Und das kann sein, dass einige unter uns sind, wo es auch so geht, dir jetzt zum Beispiel, Reto, geht es auch so. Und Taufe ist gut, auch wenn es jetzt nicht zu Israel war. Und ich hatte schon verschiedenste Taufgottesdienste. Eine Person, das Maximum war 20 Personen, im Fluss, im Taufbecken, im Saal, in einem extra Pool, den man aufgestellt hat, im See Genezareth, bei 8 Grad, bei 25 Grad, einfach ganz Verschiedenes. Und das ist aber nicht das Entscheidende. Und ich probiere, es ist ein Versuch von mir, euch zu erklären, was Taufe könnte bedeuten, um was es geht. Und ich weiss natürlich überhaupt nicht von euch, ob ihr getauft seid oder nicht, ob das für euch ein Thema ist oder nicht, oder ob ihr auch schon mit allen Wasser gewaschen seid. So. Und wenn ihr schon getauft seid, müsst ihr nicht abhängen jetzt gerade, sondern es könnte sein, dass ihr vielleicht etwas neu versteht, was da geschehen ist oder passiert ist. Und wenn ihr noch nicht getauft seid, ist das natürlich, kann man fast sagen, eine Reklame dafür, den Schritt zu tun. Wir haben am 20. August einen Taufgottesdienst. Und da gehört ihr dann noch etwas davon, wo wir als Gemeinde durchführen. Und Taufen, aus meiner Sicht, Bedingung für Taufe ist der Glaube. Und da reden wir dann noch drüber. Nicht das Alter. Es ist oft verbunden mit dem Alter manchmal in den Gedanken, aber es ist nicht das Alter. Es geht um den Glauben. Die jüngste Person, die ich tauft habe, war 7 oder 9. Und die Eltern sind dann mal gekommen und haben gesagt, du, wir haben ein Problem mit unserer Sarah. Und ich, ja, was denn? Ja, die will sich taufen lassen. Ja, und? Ja, die ist eben erst 7 oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann reden wir doch mal miteinander. Dann bin ich zu ihnen heim und dann habe ich gemerkt, das Mädchen ist so klar gläubig. Das hat Jesus gern. Dann haben wir einen Taufgottesdienst angesagt und andere sind auch dabei gewesen und sie hat sich taufen lassen. Leute oder Kinder, die unter 16 sind, brauchen das Einverständnis der Eltern. Und die älteste Person, meine ich, war über 70 gewesen. Also es ist nicht das Alter, das Kriterium, sondern der Glaube. So. Was ist Taufe? Eben hier im Titelbild ist es mehr als Wasser und Segen. Und ich, natürlich, der Titel beinhaltet schon fast, ja sicher ist mehr als Wasser und Segen. Aber was denn? Und alle die, die ein bisschen über Kirchengeschichte Bescheid wissen, wissen, dass Taufe ein Thema ist, wo man gestritten hat darüber. Was Taufe bedeutet. Welche Wirkung hat Taufe? Und so weiter. Und das ist sogar so weit gegangen, dass man Täufer in der Limmat ertränkt hat. Unter Anordnung von Zwingli. Da ist es um Leben und Tod gegangen. In dieser Frage. Heute nicht mehr. Heute tut man nicht mehr so fighten. Man bringt sich nicht mehr um, wenn man eine andere Ansicht hat über Taufe. Und man kann ein bisschen schwanken in dem. Die einen sagen, Taufe, ja, Taufe ist nicht heilsnotwendig, also keine Bedeutung. Und wieder andere gehen mehr in die Richtung, Taufe hat eine Bedeutung, da ist etwas. Es ist ein Unterschied, ob ich tauf bin oder nicht. Und ich finde es gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich probiere es jetzt. Und man könnte natürlich auch nachher miteinander ins Gespräch kommen. Wie oft habe ich ein Skript gemacht. Man kann hinten ein paar ausgedruckte Exemplare nehmen. Man kann es dann auch aus dem Internet herunterladen. So, mehr als Wasser und Segen. Was ist denn Taufe? Einerseits ist für mich Taufe eine sichtbare Darstellung von einer geistlichen Realität. Einerseits. Andererseits, die Wassertaufe ist eine Konsequenz von der Geistestaufe. Ich erkläre das. Was ist die geistliche Realität? In der geistlichen Realität hat eine Umkehr stattgefunden. Eine Person ist geistlich neu geboren worden. Und in der Taufe tut man das darstellen. Da komme ich noch dazu. Geistestaufe. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Da kommt das vor. In dieser Stelle kommt, kann man sagen, kann man das zusammenführen und dann kann man sagen, das ist Geistestaufe. Durch den Heiligen Geist wird jemand eingetaucht in die weltweite Liebe von Jesus Christus. Tauft durch den Geist. Der Heilige Geist kommt ins Leben. Wir sind eingetaucht in den Heiligen Geist. Und das ist wirklich bei der geistlichen Neugeburt. Das ist ein anderer Ausdruck für die geistliche Neugeburt. Dann passiert es, dass ein Mensch in weltweite Liebe Jesu eingetauft wird in dem Moment. Und in der Wassertaufe tut man das nachvollziehen. Also man könnte auch anders sagen, Geistestaufe ist sozusagen die Voraussetzung für die Wassertaufe. Mir ist ganz bewusst, dass das Wort Geistestaufe oft auch anders gebraucht wird. Wenn ein besonderes Erlebnis ist vom Heiligen Geist, wenn eine Vollmachtserfahrung ist, eine besondere Erfüllung, dem sagt man auch Geistestaufe. Ich persönlich finde den Begriff ungeschickt für den, weil das ist für da. Geistestaufe, die erst passiert wirklich bei der geistlichen Neugeburt. Aber ich möchte nicht um den Begriff streiten, die Sache an sich gibt es, dass man kann besondere Phasen haben, besondere Erlebnisse machen mit Gott, mit dem Heiligen Geist, wo Leben, unser Leben nochmal ganz neu verändert, ganz neu lebendig macht. Ich sage dem einfach vielleicht als Erfüllung vom Heiligen Geist oder ganz eine neue Erfüllung vom Heiligen Geist. Jetzt Taufe ist nicht eine Erfindung von irgendeinem Pfarrer oder Pastor oder einem Bischof oder irgendwie so, sondern der letzte Vers in Matthäus 28 heißt, Vers 20, geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Jesus hat den Auftrag gegeben, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Jesus hat den Auftrag gegeben, Menschen zu taufen. Und darum tun wir das. Jetzt in der im Glauben, wenn wir zum Glauben kommen, kommen wir in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu Jesus Christus. Durch die geistliche Neugeburt wären wir hineingenommen in die, könnte man sagen, göttliche Realität. Wir kommen den Anteil über an Jesus. Und im Kolosser 2 steht das auch. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. An einer anderen Stelle, zum Beispiel Römer 8,17, steht da, dass wir Erbe sind. Man wird durch die geistlich neugeborene Kind von Gott. Man hat Anteil an seinem Reichtum, an seinem Wesen, an dem, was Jesus tut. Da kommen wir noch mehr drauf. Und wir sind auch Erbe. Und in Johannes 14,23 steht, das sagt Jesus, dass er und der Vater in uns Wohnung nehmen. Bei der geistlichen Neugeburt ist also nicht nur der Heilige Geist, der in unser Leben kommt, sondern Jesus und der Vater auch. Der dreieinige Gott nimmt Wohnung in uns. Also Gott ist so nah, wie es nachher gar nicht geht. Wir sind so verbunden, so nah und intim, kann man sagen, mit Gott verbunden, wie es nachher gar nicht geht. Mit keinem Mensch können wir so nah verbunden sein, wie so mit Gott. Und es gibt einige Stellen, wo das beschreiben und wo das auch mit unterschiedlichen Worten beschreiben. Und auch in diesem Zusammenhang wird Taufe dann erwähnt. Ich habe hier Vers Kolosser 2, 12, 13 mit Pünktli, Pünktli. Ich komme nachher nicht noch ganz drauf. Aber da möchte ich einfach einmal zeigen, was ist zusammen? Wie sind wir mit Jesus verbunden auch noch? Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wie ist das zu verstehen? Ihr seid mit ihm zusammen begraben worden, wo ihr getauft worden seid. Wir haben gerade Besuch gehabt, der Bruder von der Katrin mit seiner Frau war da gewesen. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet und hat gesagt, der Taufi, kennst du den Witz? Und dann gesagt, nein, ich kenne keinen Witz über Taufi. Und dann hat er gesagt, weißt du, in der Predigt ist es gut, wenn man mit einem Witz anfängt. Siehst du, habe ich jetzt schon mal nicht gemacht. Gell? Aber dann hat er gesagt, ja, wenn man will, den alten Menschen wirklich loswerden bei der Taufi, muss man einfach länger als 3 Minuten untertauchen. Ist dann nicht so lustig. Genau, ich finde es für Gemeindebau irgendwie nicht förderlich, das so zu machen. Genau. Also, wir werden nicht so begraben, natürlich, oder? Das ist sicher schon mal nicht gemeint. Was denn? Ich finde, bei der Taufe, das ist wirklich ganz speziell. Es ist mehr als Wasser und ein Segensgebet nachher. Es ist wie etwas Geheimnisvolles, das da noch dabei ist. Es geht mir ein bisschen wie letzten Sonntag, wo wir das Thema Gottesdienst hatten, im Gottesdienst, wo Himmel und Erde sich begegnen, wo Gott gegenwärtig ist. Und mir denke, genau in so einer Handlung, Himmel und Erde begegnen sich. Gott ist da. Gottes Geist ist da. Man tut das, was Gott sagt, und Gott tut das mit seinem Segen belegen. Und jetzt wird eine geistliche Realität, die passiert ist, wird dargestellt. Was heisst das, wir sind mit ihm begraben? Mit ihm auferweckt? Das heisst, es gibt noch eine andere Stelle, die bringe ich den Namen, wir sind mit ihm gekreuzigt. Also Jesus hat meine Schuld ans Kreuz getragen. Er ist sozusagen für mich gekreuzigt worden. Also ich hätte das, meine Schuld, müssen zahlen, aber er hat es für mich gezahlt. Also juristisch gesehen, sozusagen, bin ich am Kreuz gestorben, durch Jesus, durch meinen Stellvertreter, und ist meine Schuld gelöscht, ein Häkchen drunter, vollständig bezahlt, sagt Jesus, es ist vollbracht. Kann man auch übersetzen, vollständig bezahlt. Also so zu sagen, weil Jesus für mich gestorben ist, bin ich am Kreuz gewesen, juristisch. Und mit ihm sozusagen auch gestorben, mit ihm sozusagen begraben und mit ihm sozusagen auferstanden. Und in der Taufe tut man das nachvollziehen. Also der Wortlaut von diesen Vers noch ganz. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Da wird angetönt, es gibt ein altes Leben unter der Herrschaft von der Sünde, geistlich tot. Getrennt von Gott ist geistlich tot. Und durch die geistliche Neugeburt tritt man ein ins geistliche Leben. Man tritt ein sofort dann auch ins ewige Leben. Und man könnte es so sagen, dass bei der geistlichen Neugeburt ist das alte Leben vorbei und das neue Leben hat angefangen. Und mit der Taufe bringt man das zum Ausdruck. Und ich habe das einmal ein bisschen so dargestellt. So. Das wäre jetzt bei mir. Mein Leben hat da begonnen. Da habe ich mich taufen lassen. So. Und das wäre jetzt vorbei. Gut, mein neues Leben hat eigentlich schon 1978, bin ich dann zum Glauben gekommen, angefangen. Aber wenn man jetzt taufe, so nimmt, bin ich mit Jesus begraben worden, wo ich getauft worden bin. So. Aber ich lebe. Weil Jesus so verstanden ist, lebe ich auch im neuen Leben. Also, das alte Leben ist, das stirbt, wird verändert. Da Jesus, Auferstehung, Heiliger Geist, da ist die geistliche Neugeburt. Und bildlich gesehen, das alte Leben wird, kann man fast sagen, ertränkt, stirbt, es wird begraben. Wasser ist auch ein Bild von Reinigung. Durch den Heiligen Geist werden wir auch begabt. Und dann tun wir auferstehen ins neue Leben. Also Taufe ist sozusagen bildlich, ich werde begraben, tauche ein ins Wasser und dann komme ich wieder raus, ich auferstand. Wirklich bildlich für die geistliche Realität. Noch etwas zum Wort Taufe, griechisch Baptismos, taufen, baptizo. Das griechische Wort bedeutet tief machen. Also tauchen, wirklich taufen, tauchen ist das Gleiche. Und das heisst, es meint wirklich eintauchen, untertauchen. Für besprengen gibt es ein anderes Wort, das heisst ein rantizo. Rantizein heisst besprengen. Und mit Besprengung im Alten Testament, in den Stiftshütten, alles das ist mit Blut besprengt worden und so weiter. Aber Taufe im Neuen Testament heisst tauchen, eintauchen. Und wenn wir mit dem Geist getauft sind, heisst das, wir sind eintaucht. Nicht nur ein bisschen Tröpfchen angesprengt, ein bisschen angehaucht, sondern eintaucht. Ganz drin, Fülle. Das ist gemeint. Und da bei der Taufe auch. Ganz drin. Der ganze Mensch untertauchen. Der ganze alte Mensch vorbei. Das ganze alte Leben vorbei. Es gibt ein neues Leben. Im Römer 6 wird das auch gesagt. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, damit wir ein neues Leben führen. In Jesus bin ich sozusagen am Kreuz gestorben. Ist mein altes Leben nachher im Grab gewesen, begraben, bin ich auferstanden. Da geht es nicht um ein Gefühl, fühle ich das, spüre ich das? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und so ganz verstehe, meine ich, tue ich es auch nicht, ihr vielleicht besser. Aber das ist für mich etwas, was ich im Glauben nachvollziehe. Und das ist eine Realität, die passiert ist, eine geistliche Realität. Und die neue Realität vom neuen Leben, auch wenn man die nicht so ganz fassen kann, man könnte sie erleben. Man erlebt Veränderung durch den Heiligen Geist im Leben. Bei der einen ist das plötzlich, bei der anderen mehr so ein bisschen langsam. Bei mir war es so, dass ein grossartiger, überwältigender Frieden in mein Leben gekommen ist, an dem Abend, wo ich zum Glauben gekommen bin, wo ich geistlich neu geboren worden bin. Ich habe vorher einen Weg gemacht, weg zu Gott, und nachher die Begegnung ist völlig, eben, völlig hat alles umgekehrt. Das habe ich tief erfahren, den Frieden. Die Vergebung, die Erleichterung, das ist wie ein schwerer Rucksack weg. Eine neue Kraft, eine neue Sicht. Man liest vielleicht nachher Gottes Wort ganz anders, weil der Heilige Geist ist der Autor, der Inspirator, der ist auch der, der es uns erklärt. Und der, der hilft, uns das Wort zu verwirklichen. Es gibt Gnadengaben. Und ich habe das probiert, auch ein bisschen grafisch darzustellen. Das ist das alte Leben, der alte Mensch. Der wird, der kommt an dem Moment, wo es Bekehrung gibt, Umkehr und Neugeburt, da kommt etwas Neues ins Leben. Durch den Heiligen Geist, durch Jesus, durch den Vater, darum ist es als Dreieinigkeit, die ins Leben kommt. Und das hat Auswirkungen und verändert uns. Und nachher leben wir in dem neuen Leben mit Gott in uns, mit dem Heiligen Geist. Und das hat Ausstrahlung. Das ist die geistliche Realität. Wir können natürlich so leben, als wäre es nicht so. Wir können so leben, dass das uns gar nicht bewusst ist. Das kann sein. Aber das ist die geistliche Realität, wo wir drin sind, als Kind Gottes. Oder ein anderes Bild, das vom Schmetterling, das ist vielleicht sogar noch einfacher zu verstehen. Schmetterling wird ja nicht als Schmetterling geboren, sondern als Raupe. Die Raupe frisst sich durchs Leben und irgendwann verpuppt sie sich, Kokon, und da drin passiert nachher Geheimnisvolles. Die Raupe löst sich völlig auf, das ist dann eine Brühe und so, und aus dem heraus gibt sich ein neuartiges Leben und der Schmetterling kommt raus. Das alte Leben wird in den Tod gehen und ein neues Leben aufersteht. Ein verwandeltes Leben. Auch das können wir nehmen als Bild. Während unserem Leben bei uns, der Unterschied ist natürlich der, der Schmetterling ist denn so und der bleibt so. Wir als Kind Gottes werden immer mehr umgewandelt in sein Bild. Da gibt es andere Stellen, das habe ich auf dem Skript drauf, aber da gehe ich jetzt nicht wieder drauf ein. Aber es passiert eine Umwandlung, Heiligung. Noch etwas kommt rein, nochmal ein Aspekt. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Das alte Leben wird bezeichnet auch als Sklaverei unter der Sünde. Sünde in Einzahl ist eine Macht. Das sind nicht gemeint die sündigen Taten, die Sünden. Die Sünden, die sündigen Taten sind Folge der Sünde. Die Macht der Sünde wirkt im Mensch sündige Gedanken, sündige Worte, sündige Taten. Und die Tatsünden sind eine Folge der Sünde. Das wäre ein Thema für sich. Aber aus dem neuen Leben, in dem neuen Leben ist es Realität, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Und da hilft mir auch wieder ein Bild. Das ist ein Sklavenhändler, das da seine Sklaven und der sagt, was geht. Und das ist so unser altes Leben. Der befiehlt uns, was es geht. Einige von euch wissen dann, aus welchem Film das ist. Genau. So. Und das neue Leben besteht darin, dass Jesus uns erlöst hat und die Macht von der Sünde gebrochen ist. Das heisst, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz zahlt für uns. Den Preis zahlt, um uns loszukaufen. Wobei der alte Sklaventreiber ist ein fieser Typ. Der könnte einfach sagen, ah, schön, Jesus, dass du den Preis gezahlt hast, nimm es entgegen und gib die Sklaven nicht los. Eigentlich so wäre es dann, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Aber Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt, er hat Vollmacht, die Sklaven, dem Sklaventreiber zu entreissen. Und darum, im neuen Leben, gehören wir Jesus. Jetzt könnte jemand sagen, ja, du sagst das so schön, aber ich bin doch ein Kind von Gott, schon 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, aber ich spüre ja immer noch diesen Typ da. Ja, solange wir da leben auf dieser Welt, gibt es einen Kampf. Kampf zwischen Fleisch und Geist, Galater 5. Der Paulus hat den selber auch. Kampf zwischen Fleisch und Geist. Die Ansprüche von dem, der stellt immer noch Ansprüche, obwohl er eigentlich gar kein Recht mehr hat. Ist ein frecher Typ, der geht nicht auf. Und für mich auch wieder ein Bild hilft mir. Das ist wie bei einem Telefonanruf. Ich sehe, es läutet jemand an. Und ich entscheide, ob ich abnehme. Und ich entscheide, ob ich zulasse. Oder wie ich reagiere. Und dann merken wir immer, dass das einfach ein Werbeanruf ist, ein Callcenter und so, dann wären einmal die Gespräche ziemlich kurz. So. Genau, wenn ich überhaupt abnehme. Und ich habe so eine App, die schon meldet, Callcenter, oder? Dann erscheint das schon gerade, wenn die Nummer kommt. Nimm ich nicht ab. Meine nicht zu Interesse. Genau, eigentlich, und bei uns ist es so, der alte Sklaventreiber hat mir nichts mehr zu sagen, aber er probiert es gleich immer wieder. Und ab und zu hat er natürlich auch Erfolg. Weil er verpackt es manchmal auch sehr attraktiv, muss man auch sagen. Und er kennt uns ganz speziell und er weiß, wenn er es mit uns macht. Und wir merken es dann vielleicht manchmal erst nachher. Aber manchmal auch schon währenddem. Und darum brauchen wir, auch wenn wir als Kind Gottes leben, im neuen Leben die Vergebung immer wieder. Wir brauchen nicht wieder eine neue Taufe, sondern einfach die Vergebung. Dann noch ein Aspekt, den ich zum Schluss darauf hinweisen möchte. Da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, richtet euch ganz auf die himmlische Welt aus, in der Christus an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Ah, so. Das neue Leben beinhaltet auch eine neue Ausrichtung. Ist jetzt gemeint mit dem Vers, dass Kind von Gott so richtig weltfremd werden und fromm abgehoben irgendwie der Welt entrückt leben. So. Wenn ich schon so frage, ist klar, dass ich meine, nein. Ich glaube nicht, dass Kind von Gott weltfremd sind. Ist Jesus weltfremd gewesen? Ich meine, nein. Die Frage ist, wo ist meine Quelle? Wo ist meine Heimat? Wo ist mein Ursprung? Wo kommt das her, wo mein Leben prägt? Und das Neue im neuen Leben ist, das kommt vom Himmel her. Es kommt von Gott her. Dort ist meine Quelle. Dort ist meine Heimat. Wir sind da im Ausland. Es hat einmal Pilgermission Krishona geheißen, St. Krishona geheißen. Ich glaube, früher irgendwann. Und die Pilger sind die Fremdlinge da im fremden Land, leben da, sind auf Pilgerreise und gehen heim in den Himmel. So. Und dieser Aspekt ist heute bei uns, je nachdem, ein bisschen mehr in den Hintergrund treten. Aber es ist real. Wir sind da in der Fremde. Und wir werden darauf hingewiesen, wenn ihr im neuen Leben lebt, richtet euch auf den Himmel aus. Wir leben in zwei Realitäten. Im Himmel und da auf der Erde. Und Kraft und Ausrichtung, der Schutz, der Segen, alles, was wir brauchen, beziehen wir vom Himmel. Und wir leben da. Und die Verbundenheit mit Gott, das Vertrauen auf Gott, das ausgerichtet sein auf den Himmel, gibt uns Kraft für da. In unserem Beruf, in unserer gesundheitlichen Situation, in der Begegnung mit Menschen, in unserer Aufgabe. Und ich glaube, das macht auch die Stärke aus vom Glauben. Und auch von unseren Vorfahren, von vielen, die sind verankert im Himmel, darum haben sie Kraft für da. Es hat natürlich auch Abgehobene gegeben. Und ich habe mal so eine Phase gehabt, da bin ich völlig abgeschwebt, religiös, evangelikal, religiös, emotional bin ich abgeschwebt. Und meine Noten hier im Lehrerseminar sind abgetaucht, tief unter den Gefrierpunkt. Und wenn das so weitergegangen wäre, wäre ich hochgekannt rausgeflogen. Ich bin dann wieder gelandet, habe mich wieder mit dieser Realität auch noch anfreunden können und dann ist es dann wieder gegangen. So. Jesus sitzt zur Rechten vom Vater. In Philipper 3,20 heißt es, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und es gibt sogar eine Stelle, wo steht, dass wir mitsitzen mit Jesus zur Rechten von Gott. Ich habe dann da im Skript noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, aber wir können das lesen. Ich finde es fantastisch, die geistliche Realität, wie Gott das sieht. Wir sind viel mehr Himmelswesen, als uns bewusst ist. Und Taufe bringt das zum Ausdruck. Und in der Taufe bin ich sicher, da passiert etwas. Das ist so etwas Geheimnisvolles. Es ist auch etwas Geheimnisvolles, was passiert, wenn wir beten oder wenn wir jemanden segnen oder wenn wir Gottesdienst haben. Das muss nicht immer so sein, dass wir das emotional spüren, aber man könnte es emotional spüren. Es gibt Leute, die sich taufen lassen, für die ist das wirklich eine Lebenswende, ihr Leben ist nachher ganz anders. Es gibt Leute, die lassen sich taufen, die haben einfach kalt und schlottern und das war's dann. Und haben fast ein bisschen Angst gehabt, vor allem das zu machen. Und einige sagen, ja, ich habe emotional nichts gespürt und andere spüren sehr viel. Das ist unterschiedlich. Aber es passiert etwas. Noch ein Aspekt. Taufe ist ein Bekenntnis. Taufe ist ein Bekenntnis und ich bekenne das da. Ist in meinem Leben Realität. Und wenn ich mich taufen lasse, bekenne ich, dass ich an Jesus glaube. Dass ich Jesus gehöre. Dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Dass ich das für mich persönlich in Anspruch genommen habe. Ein Bekenntnis. Und man hört oft den Satz, Taufe ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und da sage ich, ja, genau. Das Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und vor dem Himmel, die unsichtbare Welt vor Gott, vor den Hunderten von Millionen Engeln, die es im Himmel hat. Es ist ein Bekenntnis vor denen, die uns schon vorausgegangen sind und dort sind. Und es ist auch ein Bekenntnis von der Macht, von der Finsternis, wem wir gehören. Wir gehören Jesus und mein Leben gehört ihm. Und das zeigen wir und da stehen wir auch nicht dafür. Es macht etwas aus, ob ich das wirklich so bekenne oder nie so einen Schritt rausgenommen habe und nie dazu gestanden bin. Wenn wir etwas bekennen, unter uns ist das natürlich noch relativ einfach. Und gleich fällt es nicht allen gleich einfach, ein Bekenntnis abzugeben. Es hilft uns zu entscheiden oder der Grad von der Entschiedenheit kann wachsen und zunehmen, wenn wir es bekennen. Und für die, die das Bekenntnis hören oder sehen, ist es eine Ermutigung, ist es eine Freude, ist es ein Segen. Und darum, Frage, bist du schon getauft? Und ich meine, aufgrund von deinem Glauben, bist du aufgrund von deinem Glauben schon getauft? Und wenn nicht, möchte ich dich ermutigen. Tu den Schritt. Mach's. Wir können auch darüber reden. Und es ist völlig gleich, wie lange du schon gläubig bist oder weiss nicht was. Und wenn du das anders siehst, wir können einfach darüber reden. Ich werde niemals unter Druck setzen, das müssen zu tun. Weil das bringt es gar nicht. Es braucht wirklich eine Überzeugung. Das ist meine Überzeugung, dass es ein Schritt ist, wo es Überzeugung tut. Und darum möchte ich nicht Druck aufsetzen. Wenn du das überhaupt nicht siehst, dann siehst du nicht. Ich finde einfach natürlich, du verpasst etwas, ist klar. Aber überleg dir das ernsthaft. Ich bin ganz sicher, dass Taufe ein Segen ist für dich selber, aber auch für uns als Gemeinde. Wenn wir dann am 20. August zusammen sind, bei euch zuhause, bei Thomas zuhause, vor dem schönen Pool, und man hört das Bekenntnis von Menschen, die gläubig sind, und sie stehen da und wir taufen. Gott ist da und der Himmel freut sich. Amen.